Ja, gut, dann fange ich an. Ist es laut genug so?
Ja, ist so bleibt.
Du kannst ja einfach einschreiten, wenn ich zu leise werde. Das wäre gut. Ich habe vorhin spontan nach der Diskussion gestern noch einen kleinen Teil vorangeschaltet zum Thema Medien und wie bestimmte außenpolitische Positionen in die Medien kommen. Ich denke, das ist ein Riesenthema, da können wir nachher bestimmt auch noch weiter diskutieren, aber ich würde gerne einfach noch 2, 3 Fixpunkte dazu unterbringen. Damit würde ich gerne einsteigen und dann mit dem Feindbild Russland anfangen. Zu den Medien. Ich denke, wenn man sich überlegt, wie kommen außenpolitische Inhalte in Medien rein, dann gibt es verschiedene Sachen, die auf jeden Fall wichtig sind. Eines ist, dass in der Außenpolitik meiner Beobachtung nach tatsächlich die sogenannten Leitmedien eine wichtige Rolle spielen. Denn kaum ein Redakteur von einer kleinen Lokalzeitung wird es sich leisten, es sich mit den großen Leitmedien sozusagen anzulegen, indem er oder sie eine völlig abweichende Position in der Außenpolitik vertritt. Das ist, denke ich, ein Faktor, der eine Rolle spielt. Es gibt dann bei den sogenannten Leitmedien meiner Einschätzung nach durchaus auch rein lebenspraktische Faktoren, die eine Rolle spielen. Lebenspraktische Faktoren heißt, man muss zu einem beliebigen Thema der Außenpolitik schnell einen Artikel hinkriegen unter Zeitdruck. Man muss sich also irgendwo Informationen beschaffen und zwar Informationen, von denen man sagen kann, sie sind glaubwürdig. Wo beschafft man sie sich? Idealerweise zum Beispiel in irgendwelchen bekannten Thinktanks, wo man dann seine Kontaktleute hat oder unter den sogenannten Experten. Das heißt, Meinungen, die nicht im Mainstream vertreten sind, werden auch da relativ schlecht rankommen, an einen rangetragen werden. Und ein zweiter lebenspraktischer Punkt, gerade bei den großen Medien ist, denke ich auch, dass es natürlich schon eine Sache ist, wenn man, sagen wir mal, im Flugzeug vom Außenminister oder von der Kanzlerin mitfliegen kann, nach China oder in die USA oder wo auch immer hin. Nur wird man da kaum halt eingeladen werden, wenn man sich vorher wirklich unbeliebt gemacht hat mit Positionen, die in den Regierungsapparaten als sehr unangenehm empfunden werden. Es ist eigentlich auch, man hört es immer wieder, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber man hört es immer wieder, dass es so natürlich sowohl bei Kohl war, als auch bei Merkel ist. Und von Schröder habe ich zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Ne, also eine gewisse, sagen wir mal so, es gibt wenig Anreize, da doch größer abweichende Positionen zu vertreten. Es kommt dann hinzu, dass es einige klare Hinweise darauf gibt, dass vor allem die führenden außenpolitischen Redakteure oder Kommentatoren, dass die tatsächlich auch in Netzwerke eingebunden sind. Ein Beispiel dafür, es gibt eine Analyse, die ich glaube 2013 schon erschienen ist, von einem Leipziger Medienwissenschaftler, der heißt Uwe Krüger, das ist hier schlicht und einfach das Cover davon. Der hat sich die Mühe gemacht in dieser Arbeit, ich glaube, es ist sogar seine Dissertation, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall ist es eine dicke, mit Fußnoten gespickte wissenschaftliche Arbeit. Er hat sich die Mühe gemacht von 4 der deutschen Leitmedien sich die außenpolitische Berichterstattung unter wissenschaftlichen Kriterien anzuschauen und sich auch die Kommentatoren näher anzuschauen. Und er hat festgestellt, es gibt eine sehr geringe Spannungsbreite bei der inhaltlichen Ausrichtung dessen, was in der außenpolitischen Berichterstattung und in den außenpolitischen Kommentaren drinsteht. Es ist so, dass tatsächlich die außenpolitischen Positionen sehr eng an dem dran sind, was auch die Politik so treibt. Und dann stellt er fest, und das ist auch ganz interessant, dass diese außenpolitischen Redakteure, also es sind vor allem Redakteure, mit denen er sich dann beschäftigt hat, dass die eng in Netzwerke unter anderem von Thinktanks, also Denkfabriken und Stiftungen eingebunden sind. Das ist nun eigentlich auch völlig logisch, denn wenn man sich mit dem Thema Außenpolitik beschäftigt, dann muss man sich Hintergrundwissen beschaffen. Und wo beschafft man es sich? Zum Beispiel, sage ich jetzt mal eins rausgegriffen, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wenn man da einen Draht zu den Leuten kriegt, ist das für jemand sicherlich eine gute Gelegenheit, Hintergrundwissen zu kriegen. Und dann geht man auch mal zu Tagungen und geht auch mal zu anderen Tagungen. Veranstaltungen, wird wieder irgendwohin eingeladen und ist dann irgendwann tatsächlich auch Teil solcher informellen Netzwerke. Das ist eine ganz natürliche Sache. Solche Netzwerke haben wir unter uns auch. Das ist völlig logisch. Und da ergibt es sich einfach auch aus der Lebenspraxis von eben außenpolitisch tätigen Journalisten und Journalistinnen. Der Uwe Krüger kommt in seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass die Netzwerke stark transatlantisch ausgerichtet sind. Das ist ein empirisches Ergebnis. Mir erscheint das durchaus logisch. Es gibt Leute, die knüpfen da Verschwörungstheorien dran, dass da wirklich gezielt Apparate, also Medienapparate aufgebaut worden seien. Das mag sein, dass da solche Apparate aufgebaut worden sind von interessierter Seite, sagen wir mal in den USA. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr, dass die außenpolitischen Netzwerke der Bundesrepublik, das sind ja die bundesrepublikanischen Netzwerke und die bundesrepublikanischen Thinktanks, und bis 1989 waren das schlicht und einfach transatlantische Thinktanks. Punkt. Und das sind bis heute die großen Thinktanks. Es gibt sowas wie die Atlantikbrücke zum Beispiel. Sowas gibt es weder mit China noch mit Russland. Es entstehen inzwischen erste Thinktanks zum Beispiel, die sich mit China beschäftigen. Das ist ein Institut in Duisburg von der Mercator-Stiftung unterhalten. Aber das ist eine ganz neue Sache, eine neue Entwicklung und überhaupt noch nicht so tief verankert. Und mit Russland gibt es meines Wissens nichts wirklich Vergleichbares. Das bedeutet, dass also Journalisten und Journalistinnen, die in die außenpolitischen Netzwerke eingebunden sind, dass die eine stark transatlantische Schlagseite mitkriegen, ergibt sich aus der Sache, meiner Ansicht nach. Das heißt, man kann diese Tatsache ohne jegliche Verschwörung, die es vielleicht gibt, ne, also durchaus erklären. Es mag, wie gesagt, sicherlich sein, dass es Versuche von, sagen wir mal, US-amerikanischer Seite gibt, da Einfluss zu nehmen. Das wäre auch nur eigentlich nur logisch, denn solche Versuche gibt es von jeder Regierung, die dazu in der Lage ist. Die deutsche Regierung versucht es in abhängigen Staaten genauso Einfluss zu nehmen. Aber gut. Man kann sehen, dass die Versuche, die Medien einzubinden, eigentlich verstärkt werden in der letzten Zeit. Ein paar Beispiele. Ein Beispiel wäre zum Beispiel dieses Papier hier. Neue Macht, neue Verantwortung. Das ist im Oktober 2013 rausgekommen, kurz nach dieser ersten Rede von Gauck zur neuen deutschen Weltpolitik. Wir müssen jetzt wieder auch weltweit Verantwortung übernehmen und Verantwortung heißt Militäreinsätze. Das hat er so ungefähr ja gesagt. Und kurz danach ist dieses Papier herausgekommen, Neue Macht, neue Verantwortung, erarbeitet maßgeblich von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Kooperation mit einigen Leuten vom German Marshall Fund of the United States. Das Interessante an diesem Papier ist, dass es über ein ganzes Jahr lang hin erarbeitet worden ist. Natürlich nicht 365 Tage, aber in Abständen halt über einen langen Zeitraum. Und dass ungefähr 50 Leute daran teilgenommen haben. Und zwar nicht nur jetzt die Ministerialbürokratien, also das Auswärtige Amt, das mit seinem Planungschef da vertreten war, also mit dem, der die grobe Richtung steuert, sondern auch zum Beispiel die Thinktanks. Es sind eingebunden gewesen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, vorzugsweise natürlich Politikwissenschaftler von deutschen Hochschulen. Es ist auch dabei gewesen übrigens der damalige Generalsekretär von Amnesty International. Und es sind zwei Journalisten eingebunden gewesen, nämlich der Nikolaus Busse von der FAZ und der Jochen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, egal, von der Zeit. Bittner, der Jochen Bittner von der Zeit. Das heißt, die sind in diesen Erarbeitungsprozess mit eingebunden gewesen. Wenn man davon ausgeht, und davon muss man eigentlich ausgehen, denn beide haben es nicht abgestritten, dass die zumindest in den großen Zügen mit diesem Papier konform gehen, inhaltlich, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie in ihren Kommentaren nichts schreiben werden, was jetzt groß der Linie der deutschen Außenpolitik widerspricht, denn in diesem Papier, das ist schon so in groben Zügen die Linie, die die deutsche Außenpolitik im Moment auf die sie orientiert. Dass da Journalisten eingebunden worden sind, ist kein Einzelfall. Es gibt weitere Papiere, in deren Erstellung Presseleute eingebunden gewesen sind, darunter auch eine ehemalige CVD von der Taz. Das heißt also, das geht wirklich quer durchs politische Spektrum. Naja, und es gibt noch einen Apparat, der das Ganze jetzt noch zu forcieren versucht. Das ist die Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Die ist eigentlich, sie beschreibt sich immer als die zentrale strategische Ausbildungsstätte der Bundesregierung. Formal ist sie in die Bundeswehrbürokratie eingegliedert. Faktisch findet dort tatsächlich so eine Art Strategieunterricht statt für unterschiedlichste Leute, zum Teil Leute aus der Wirtschaft, die auch dann gezielt in die Netzwerke eingebunden werden, die an dieser Bundesakademie dranhängen. Die nennen sich inzwischen gerne Strategic Community, also strategische Gemeinschaft. Das ist was es zum Beispiel in Frankreich schon lange gibt. Da gibt es eine viel breitere strategische Kultur, so nennen das solche Leute, also eine Befassung mit der Außenpolitik und ein Bewusstsein für Außen, im Falle Frankreichs auch für eine Weltpolitik. Und sowas versuchen die da hinzukriegen. Und die Bundesakademie für Sicherheitspolitik richtet sich auch ganz gezielt an Journalistinnen und Journalisten. Die haben das eine Weile lang gemacht, indem sie so eine Veranstaltungsserie hatten in lockeren Abständen, die hieß Unter Drei. Und Unter Drei, das ist so im Fachjargon, ist das der Ausdruck für Gespräche, wo du gesagt kriegst, da unterhältst du dich jetzt mit jemand richtig Wichtigen und der sagt dir, wie es wirklich ist, aber du darfst es nicht sagen, was er dir gesagt hat hinterher. Du weißt Bescheid, ne, und du kannst dich daran orientieren, aber schweig drüber. Das ist so. Das heißt also, dass dieses Bild, was da vermittelt wird, ne, man kriegt jetzt Insiderwissen praktisch und aber man darf nicht weitergeben, aber das bindet ja ein. Ne? Das bildet wirklich Communities, wenn man so will. Und das ist auch ein
Geheimnisträger.
Ja, wenn man so will. Und das trägt eben auch dazu bei, denke ich, eben diesen außenpolitischen Konsens da herzustellen. Ich denke nicht, zumindest ist mir kein Fall bekannt, wo wirklich Journalisten von Thinktanks bezahlt werden oder ähnliches. Aber das ist auch überhaupt nicht, meiner Ansicht nach, überhaupt nicht nötig, denn das geht wirklich aus der Berufspraxis heraus.
Wo sitzen Sie?
In Berlin. Berlin, in Hohenschönhausen. Oder? Nee, Quatsch. Schloss Schönhausen, ich bringe es nicht durcheinander. In Pankow sitzen die, genau.
Pankow.
Ja.
Okay.
Ja. Bin wir. Gut. Das vielleicht allgemein noch zu den Medien. Ich denke, das sind so ein paar Fixpunkte, aber wir können sicher nachher auch noch da lang und breit weiter diskutieren, denn es ist ein ganz wichtiges Thema, wie es eigentlich dazu kommt, zu dieser großen Konformität und auch zu dieser großen Regierungsnähe in der Berichterstattung. Was jetzt Russland angeht, um jetzt direkt ins Thema einzusteigen, ist es so, dass sich in den Medien laut ganz 0815 normalen bürgerlichen Untersuchungen schon lange eine antirussische Haltung abzeichnet, ist eigentlich vor dem Hintergrund dieser transatlantischen Orientierung nicht so verwunderlich. Es gibt zum Beispiel eine Analyse vom Osteuropa-Institut an der FU Berlin. Da stand im Jahr 2000 schon drin, Zitat, die Analyse der Russland-Berichterstattung in der FAZ und im Spiegel hat ergeben, dass aus Russland in erster Linie schlechte Nachrichten bzw. schlechte Ereignisse übermittelt werden. Der Nachrichtenfaktor Negativismus hat also im Falle der Russland-Berichterstattung ein sehr großes Gewicht. Zitat Ende. Es gibt weitere Untersuchungen. Die FAZ hat mal eine solche Untersuchung in Auftrag gegeben, im Prinzip selbes Ergebnis im Kern. Der Hannes Hofbauer berichtet in seinem neuen Buch Feindbild Russland auch von einer Untersuchung, die 2014 erstellt worden ist, genau dasselbe rauskriegt, also sogar ziemlich deutlich. Der Autor dieser Untersuchung hat zum Beispiel 68 Kommentare willkürlich ausgesucht aus vier großen Medien und hat die untersucht und hat festgestellt, 61 davon, also fast alle, vermitteln ein negatives Russlandbild. Und das ist ja allgemein bekannt und auch in den auch selbst in den Staatsapparaten überhaupt völlig unumstritten. Also die Bundeszentrale zur politischen Bildung zum Beispiel hat letztes Jahr einen kleinen Text dazu veröffentlicht, da steht drin, Zitat, während es Bezeichnungen wie pro-russischer Mob in die Nachrichtensendungen schafften, Ukraine-Konflikt, ne, pro-russischer Mob, kamen pro-europäische oder pro-ukrainische Mobs nicht vor, Zitat Ende. Also es ist alles völlig klar. Es ist nicht nur so, dass da eine gewisse Tendenz zu erkennen ist, sondern man muss auch, denke ich, sich die Spielregeln klar machen. Die Spielregeln in der Berichterstattung heißen, es gibt eigentlich keine, also es ist Freestyle. Ja. Zum Beispiel formale Logik ist keine Spielregel, an die man sich halten muss. Gedankliche Kohärenz auch nicht. So ein Beispiel aus der FAZ, das stammt auch schon von 2008. Ich habe es leider nicht ausgeschnitten damals, deswegen habe ich es auch nicht dabei. Aber es waren zwei kleine Texte vom selben Korrespondenten auf derselben Seite, in derselben Ausgabe der FAZ, direkt nebeneinander, beide gleich lang. Beide haben sich beschäftigt mit Tschetschenien. Text 1, es steht sinngemäß drin, das wird nichts mit Tschetschenien, weil da gibt es Dschihadisten und der russische Staat greift nicht richtig durch. Punkt. Im Text rechts neben dran stand, in Tschetschenien wird das nichts, denn da greift der russische Staat so hart und brutal ein, dass die Leute nur verschreckt sind. Deswegen wird das nichts. Also selber wirklich direkt nebeneinander. Also logische Kohärenz ist überhaupt da völlig fehl am Platz. Nicht, dass ihr denkt, das wäre jetzt ein Kennzeichen von deutschen Medien. Also Irrationalismus ist, das hat zumindest der estnische Staatspräsident Lennart Meri mal vor ein paar Jahren gesagt, der damalige Staatspräsident, der hat festgestellt, es gebe einen, Zitat, mehr oder weniger bekannten Irrationalismus, der von Russland ausgeht und die russische Politik unberechenbar erscheinen lässt. Ne? Also Irrationalismus ist was Russisches. Nur um da keine Irrtümer hervorzurufen. Diese fehlende logische Kohärenz, die kann man meiner Beobachtung nach ganz exemplarisch aktuell wieder in der FAZ beobachten, wo der Friedrich Schmidt also wirklich eigentlich offenkundig nur die Aufgabe hat, Russland wie auch immer in Grund und Boden zu schreiben. Das heißt, also, wenn man dessen Artikel verfolgt, dann findet man doch den einen oder anderen logischen Widerspruch über die Wochen hin. Aber es geht, wie gesagt, offensichtlich nur darum, Russland runterzuschreiben. Das geht so weit, dass es auch mit der Faktizität der behaupteten Sachen nicht mehr so weit her ist. Aber das ist eigentlich auch schon ein altes Phänomen. Das ist schon, muss ungefähr 2001 gewesen sein. Da hat auch die FAZ mal einen Artikel über Belarus in dem Fall illustriert. Es ging darum, dass Belarus eine Hauptstadt hat, nämlich Minsk, die fürchterlich grau ist und trist und langweilig. Und das war ein Foto daneben, das wirklich grau und trist und langweilig war. Zwei Tage später gab es dann einen Leserbrief, wo der Leser, der den geschrieben hat, dann mitgeteilt hat, er würde das teilen, diese Auffassung, dass das wirklich ein graues, tristes Bild wäre. Er würde nämlich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit in Mönchengladbach über diese Kreuzung drüberfahren. Das war 2001. Und also von daher sind auch solche Sachen nicht neu, dass der WDR zum Beispiel russische Panzer in der Ukraine gefunden hat. Ich kann das Datum jetzt nicht genau lesen, das 19.08.2014, genau. Eine russische Panzer in der Ukraine. Also mit Internettechniken geht das ja, glaube ich, leicht. Ich persönlich kann es nicht, aber manche können es und manche haben dann festgestellt, dieses Bild gab es schon früher im Internet, nämlich es stammt aus dem Jahr 2009 von einem russischen Manöver irgendwo an der georgischen Grenze. Rechts die angeblichen Panzer in der Ukraine im August 2014. Naja, der WDR konnte da nicht mehr anders. Er hat sich entschuldigt und das Bild durch ein neues ersetzt. Wir haben, Zitat, bei der Erstellung dieser Seite fälschlicherweise ein Archivbild statt eines aktuellen Bildes verwendet. Trotz unseres Anliegens, Bild und Textmaterial stets sorgfältig zu verwenden, ist uns leider dieser Fehler unterlaufen. Zitat Ende. Neues Bild, alles korrekt, russischer Soldat in der Ukraine. Leider auch das nicht ganz korrekt, denn es stammt schon vom März 2014 aus der Krim. Und es ist ein russischer Panzer, der da völlig regulär stationiert war, aufgrund des Truppenstationierungsabkommens, völlig unabhängig, wie man von der Entwicklung zu der Entwicklung auf der Krim steht. Solche Sachen gibt es wirklich haufenweise. Das ist alles überhaupt nichts Neues. Also eine eigentlich wirklich bittere Geschichte, aber gut. Feindbild Russland. Ich möchte vorab eine Sache sagen. Ich möchte gleich komplett auf dieses Feindbild eingehen. Ich möchte vorher aber kurz eine andere Strömung erwähnen, die es noch gibt in den deutschen Medien. Das ist eine Strömung, die diese Feindbildpropagierung nicht mitbetreibt. Das sind einzelne Leute, das sind teilweise auch Medien, die versuchen, sich da noch eine gewisse Offenheit zu bewahren. Einer von den Leuten, die man da nennen kann, ist Günther Verheugen, der ehemalige EU-Kommissar. Der äußert sich immer wieder in einer Weise, die doch von dem Feindbild Russland Mainstream abweicht. Zum Beispiel, das ist jetzt ein Zitat aus dem letzten September, da hat er gesagt, Zitat, Russland wird gerne nur als Land beschrieben, das auf dem Weg zurück in die Barbarei ist. Das stimmt aber nicht. Moskau ist heute eine moderne europäische Stadt mit einer sehr großen Dynamik, Zitat Ende. Und dann hat er gesagt, wenn man hier nur auf Russland einprügelt, das bringt überhaupt nichts. Da schafft man nur neue Feindbilder und Politik wird unmöglich. Gibt es immer wieder, dass Verheugen sowas sagt? Bekannt ist natürlich auch sie hier, Gabriele Krone-Schmalz. Dieses Buch wird auch weit verkauft. Es ist jetzt nichts besonders Aufregendes, aber das Interessante ist daran ist, dass halt das tatsächlich eine nachvollziehbare Position ist, was sie da beschreibt, jenseits der üblichen, inzwischen leider üblichen Feindbildkonstruktionen. Solche Leute gibt es noch und es gibt auch noch Leute wie ihn hier, Gabor Steingart. Er ist im August 2014 mit einem Artikel aufgefallen, der wirklich sehr, sehr deutlich war. Hat er geschrieben, Zitat, jeder Krieg geht mit einer geistigen Mobilmachung einher. Der deutsche Journalismus hat binnen weniger Wochen von besonnen auf erregt umgeschaltet. Das Meinungsspektrum wurde auf Schießschadengröße verengt. Blätter, von denen wir eben noch dachten, sie befänden sich im Wettbewerb der Gedanken und Ideen, gehen im Gleichschritt mit den Sanktionspolitikern auf Russlands Präsidenten Putin los. Schon in den Überschriften kommt eine aggressive Verspannung zum Ausdruck, wie wir sie sonst vor allem von den Hooligans der Fußballmannschaften kennen. Zitat Ende. Also ist recht deutlich. Gut, aber eine Ausnahme heute. Nur diese Ausnahmen gibt es zuweilen noch, wenn auch selten. Und man muss es dazu sagen, denn diese Leute stehen natürlich für eine Fraktion im deutschen Establishment, die auch in Teilen der Wirtschaft stark verankert ist, die am Russlandgeschäft große Interessen hat, nach wie vor. Hier noch nur zur Illustration das Titelbild dieses Textes eben. Ich konnte nicht wirklich verifizieren, ob es wirklich original ist oder nur eine Karikatur, aber ich bin mir sicher, irgendjemand von euch kann es. Deswegen habe ich es mitgebracht. Weiß jemand von euch, ob das wirklich der Titel zu diesem Text war? Schade, ich dachte, ich könnte es so rausmisten. Ja, also wenn, dann wäre es natürlich, und ich denke, das ist es, das ist authentisch, dann wäre das natürlich ein sehr symptomatischer Titel für diesen Text von dem Steingart, wo er eben, sagen wir mal, für eine andere Russlandpolitik Partei ergreift. Gut, die Feindbildkonstruktion, Feindbild Russland, das wird gegenwärtig ganz oder schon seit einiger Zeit ganz stark mit einer Person betrieben, nämlich mit Putin. Man kann es gut sehen an den Titelseiten des Spiegel, hier 2000. Putin neu im Präsidentenamt. Wer ist Putin? Und gleich von Anfang an Russlands neues Bündnis aus KGB und Kapital. Da kennt der Spiegel plötzlich das Kapital. Das ist auch ganz interessant. Es sind halt die russischen Oligarchen, die er meint. Und das wird auch im Heft deutlich. Und KGB, Putin ist von Anfang an mit dieser KGB-Vergangenheit verknüpft worden. Das ist propagandistisch natürlich sehr geschickt. Man kann es nicht wegleugnen, ne, diese KGB-Vergangenheit. Aber hat man das zum Beispiel Klaus Kinkel jemals ernsthaft vorgeworfen? Nein, natürlich nicht in diesen Medien. Oder sagen wir mal George Bush der Ältere, der ja vorher bei der CIA war. Ne, also das ist nicht unüblich. Auch in westlichen Staaten ist das nicht unüblich. Nur der Umgang damit ist ein völlig anderer. Ich persönlich würde nicht sagen, dass so eine Geheimdienstvergangenheit von führenden Politikern unwichtig ist. Also ich würde es weder bei Putin noch bei Kinkel noch bei George Bush dem Älteren sagen, aber man muss schon gleiche Maßstäbe anlegen, wenn man solche Maßstäbe anlegt. Gut. Die Titel des Spiegel gingen weiter. Hier das Jahr 2006, da geht es noch. Rückkehr zur Weltmacht mit Russlands Energie. 2006, das war die Zeit, Sommer 2006, als die Nord Stream Pipeline, also die Ostsee-Pipeline gebaut wurde, als Wintershall Zugriff auf russische Erdgasquellen gekriegt hat. Etwas strategisch sehr, sehr Wichtiges. Naja, man hat aber gleichzeitig da gesagt, Rückkehr zur Weltmacht, da muss man sich Potenziale für die Berichterstattung offenhalten im Fall Russlands und diese Potenziale wurden dann auch schon bald angeknüpft. Hier im Jahr 2007, als es Streit gab zwischen Russland und der Ukraine um die Erdgaslieferungen und plötzlich das Erdgas hier im Westen nicht mehr so ankam, wie man es wollte. Ich denke, das Bild spricht für sich. Dann ging es... Ja. Dann das nächste Bild aus dem Jahr 2008, Georgienkrieg damals, der gefährliche Nachbar, russische Panzer. Wladimir Putin und die Ohnmacht des Westens, denn also den Georgienkrieg hat ja Russland für sich entschieden, mehr oder weniger.
Aber die wollten angefangen.
Ja, ja, klar. Ja, und hier 2013, Dezember 2013, der Ukraine-Konflikt läuft und jetzt wird es etwas aggressiver, der Halbstarke, auch anspielend auf Putins Jugend, da möchte ich kurz noch nachher drauf zu sprechen kommen, wie Putin die Demokratie und den Westen attackiert, also die Demokratie und den Westen gleichzeitig. Dann geht es weiter, der Brandstifter, wer stoppt Putin, und man sieht hier, wo die Macht liegt, also man muss schon Angst bekommen, so langsam, und hier wird es noch bedrohlicher, da... Ja, also gut. Ja. Genau. Ja, und dann kam das hier. Erinnert euch sicher noch, ne? Ja, stoppt Putin jetzt. Also, das war nach dem Abschuss dieses Passagierflugzeugs über der Ukraine. Kein Mensch wusste, wer und warum es war, aber der Spiegel wusste es. Nach knallharter Recherche hat er das Titelbild zusammengebaut und hat gesagt, man muss jetzt Putin stoppen. Gut, aber dazu nachher noch mal kurz ein bisschen mehr. Man sieht, wie sich dieses Feindbild aufbaut. Wenn man sich das ideologisch jetzt mal anschaut, dann kann man feststellen, dass diese uralten Stereotypen vom barbarischen, wilden Russland, dass die durchaus noch auftauchen. Meiner Einschätzung nach, ich würde schon sagen, es gibt einen vorsichtigen Umgang noch damit. Also man will nicht ganz einfach sich so, ich sage jetzt auch mal, angreifbar machen, dadurch, dass man auf wirklich alte, völkische, um nicht zu sagen NS-Klischees zurückgreift. Aber es kommt immer wieder vor, dass russische Kritiker und Kritikerinnen zitiert werden. Ich denke, wenn jemand aus Russland die eigene Regierung kritisiert, ist es eine Sache, auch wenn es ein Bürgerlicher tut. Ne? Aber jeder Mensch hat das volle Recht, seine Regierung zu kritisieren. Nur eine andere Sache ist es, wenn das so verwendet wird, wie zum Beispiel bei Deutschlandradio Kultur, ne? Also hier die intellektuellen Sendung. Und da wird dann eine ausgerechnet von Pussy Riot zitiert, die sagt, Zitat, was ein Deutscher so nie sagen dürfte, jedenfalls nicht bei Deutschlandradio Kultur, Zitat, Russland ist ein barbarisches Land und es ist nicht mit Europa gleichzusetzen, Zitat Ende. Dann gibt es weitere Sachen. Die FAZ nutzt da einen russischen Schriftsteller namens Viktor Jerofejew. Der hat gesagt oder geschrieben in einem Artikel, Zitat, in Russland triumphiert eine archaische Denkweise. Und dann führt er das aus und sagt, das ist so archaisch. Selbst der in Russland verbotene islamische Staat hat verdächtige Ähnlichkeit mit dem Russland des Bürgerkriegs 1918 bis 20 mit all seinen Gräueltaten. Der Westen fragt jetzt, warum Russland nach irgendwelchen eigenen Gesetzen lebt, also diesen Gräueltaten offensichtlich, und die Gesetze der zivilisierten Welt missachtet. Diese Frage zeigt, dass der Westen die Lektion, was ist Russland, nicht gelernt hat. Russland glaubt fest an die Einzigartigkeit seines Zaubermärchens, in dem von Gott auserwählte Menschen leben, die sich für unvergleichlich viel besser halten als diese seelenlosen Europäer. Zitat Ende. Ne, also barbarisch, Märchen, alles ein bisschen komisch. Und da passen auch diese Putin-Bilder rein, die ihr ja ganz sicherlich auch kennt. Hier das zum Beispiel oder andere Propagandabilder. Also man könnte sie jetzt beliebig fortsetzen. Das ist irgendwie natürlich für die deutsche Berichterstattung, die irgendwie suggerieren will, Russland ist doch eigentlich ein, naja, weniger zivilisiertes Land, eine willkommene Gelegenheit, das zu bebildern, ohne sich selber den Mund schmutzig machen zu müssen. Naja, und zu diesem tendenziell barbarischen Russland, in Anführungszeichen, gehört natürlich auch, dass dieses Russland eines ist, was rigide beherrscht wird, was autokratisch beherrscht wird, was vielleicht sogar fast eine Diktatur ist. Also hier der Kremlherrscher, der sich die goldenen Tore aufmachen lässt und dann da durchschreitet. Putin ist, Zitat Handelsblatt vom August 2012, Zitat, der lupenreine Autokrat, Zitat Ende. Er hat es gebracht und auch das wieder eine Anspielung auf seine Jugend, Zitat, die Welt, Oktober 2012, vom Straßenkämpfer zum Autokraten oder die Frankfurter Rundschau. Ich glaube auch Ende 2012, aber undatiert in so einer Bilderserie erschienen, Putins Weg, der Aufstieg zum Autokraten, Zitat Ende. Also auch mit den Begrifflichkeiten geht man hier sachlich überhaupt nicht genau um, sondern es wird einfach, es sind letztlich Beschimpfungen, die hier getroffen werden. Nun ist es nicht so, dass die in der deutschen Feindbildproduktion, dass da Russland als durchweg barbarisches Land porträtiert wird, das nicht. Es gibt da so etwas, ja, das hat auch ein russischer Autor mal in der FAZ beschrieben, Zitat, Aufstand des Archaischen. So könnte man die aktuelle Situation in Russland beschreiben. Anfang April diesen Jahres, also wir erleben gerade in Russland einen Aufstand des Archaischen. Dann hat er aber geschrieben, am Ende der Medvedev-Ära, also 2011, Anfang 2012, wuchsen Inseln modernen Denkens in Russland und sie wuchsen fast zu einer Fläche zusammen. Und dann beschreibt er, was diese Inseln modernen Denkens in Russland gewesen sein sollen. Und was er da beschreibt, das ist so die, naja, irgendwie die Bildungsbourgeoisie oder die sich selbst für gebildet haltende Bourgeoisie. Zitat, der aufgeklärte Moskowiter oder Petersburger lief durch den modernisierten Gorki-Park auf Schlittschuhen, hörte dabei Morton Feldman und John Cage aus dem Lautsprecher, besuchte eine Inszenierung von Robert Lepage oder Thomas Ostermeier im Moskauer Theater der Nationen, hörte das Klangforum Wien in der Philharmonie oder die neuen Vokalsolisten natürlich mit C geschrieben, damit es etwas edler aussieht, im Winzerwort und diskutierte über die Politik in einem der exzellenten neuen Restaurants. Zitat Ende. Das sind die Inseln modernen Denkens, die gelegentlich in den Medien ausgemacht werden in Russland. Das ist völlig klar. Das sind, sagen wir mal, ja, das ist schlicht und einfach die neue Bourgeoisie dort. Das sind, wenn man es so ausdrücken will, Mittelschichten. Mittelschichten ist ein Ausdruck, der sehr gerne verwendet wird. Ja, und da versuchen sie eben immer wieder anzudocken. Hier ein Beispiel. Das ist Irina Prochorova. Das ist eine Frau, die so dem Literaturbetrieb entstammt, eine Literaturzeitschriften herausgibt, inzwischen auch als Verlegerin arbeitet. Sie kann das alles, weil sie mit dem zweitreichsten Mann Russlands verheiratet ist, also einem Oligarchen. Die Oligarchenklasse ist jetzt nicht unbedingt die Bildungsbourgeoisie, aber egal. Jedenfalls, ja, sie wird dann in der FAZ als Beleg dafür zitiert, dass doch noch Hoffnung da sei. Sie beschreibt dann, Zitat, zu Beginn der Perestroika, Ende der 80er Jahre, entstand eine Reihe von Diskussionsclubs, in denen die Leute alle nötigen Veränderungen der Gesellschaft durchdeklinierten. Heute gibt es wieder in Moskau und Petersburg, St. Petersburg, eine Unmenge sogenannter offener Lektionen und geschlossener Diskutierclubs. Ich weiß das, denn ich trete oft genug dort auf, Zitat Ende. Also sie sagt, es gibt schon so eine Bourgeoisie, die kommt und es ist nicht alle Hoffnung verloren. Obwohl ja die Hoffnung schwindet bei den im deutschen Establishment. Warum dazu gleich? Sie schwindet so stark, dass das Establishment sogar auf solche Leute hier zurückgreifen muss, die auf die man in Deutschland ganz sicherlich nicht zurückgreifen würde, nämlich auf Pussy Riot. Muss ich, denke ich, nichts zu sagen. Habt ihr alle mitgekriegt, die große Sympathiewelle für diesen Protest hier, wie man zur orthodoxen Kirche und ihrer reaktionären Ideologie steht, ist die eine Sache. Ne? Aber wie man zu diesem Pussy Riot-Spektakel steht, das in den deutschen Medien daraus gemacht worden ist, ist eine völlig andere Sache. Und wenn man versuchen würde, das im Kölner Dom aufzuführen, würde das nicht sehr glücklich ausgehen. Es gab ja einen Versuch, sowas Ähnliches mal zu machen. Und das ist mit einer Gerichtsverhandlung weitergeführt worden. Und aufgrund der großen internationalen Öffentlichkeit ist es mit einer Bewährungsstrafe abgegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber es gab auch schon andere Gerichtsurteile in Deutschland. Aber gut, das ist ja eine völlig klare Sache. Aber gut, dass halt die hiesige Berichterstattung schon auf so eine angepunkte, hier sich für links haltende Szene, Hippie-Szene oder was auch immer die da sind, zurückgreift. Das zeigt schon, dass da die Eindrücke doch sehr gemischt sind, die man von den russischen Mittelschichten hat. Warum? Gibt es lange und breite Analysen drüber. Das eine ist, die Mittelschicht in Russland wächst. Hier links im Blau die Kernmittelschicht, dann ein Spektrum, das als Peripherie-Mittelschicht bezeichnet wird, dann ein Spektrum, das als potenzielle Mittelschicht bezeichnet wird und dann der Rest der Bevölkerung. Ist jetzt nicht wichtig, was die im Detail meinen und ob das so überhaupt Sinn macht. Das macht in vieler Hinsicht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber der Punkt ist, dass das, oder sagen wir so, dass die Mittelschichten größer werden, dass sie zunehmen. Das ist deswegen interessant, weil zum Beispiel in der Ukraine die deutsche Außenpolitik ganz stark auf die Mittelschichten gesetzt hat, auf NGOs, in denen sich Mittelschichten organisieren, also der Industriearbeiter oder die Bäuerin, die sind eher weniger in einer NGO für Menschenrechte in Afrika zu finden, das ist eher selten der Fall. Aber halt städtische Mittelschichten. Und genau diese Mittelschichten haben ja dann auch sich auf dem Maidan als sehr, sehr effektiv effizient erwiesen. Und die Ukraine ist nicht das einzige Land in Ost- und Südosteuropa, in dem die deutsche Außenpolitik auf die Mittelschichten setzt. In Russland versucht sie es genauso. Nun werden die Mittelschichten größer, aber gleichzeitig ist es so, dass der Anteil der Staatsbediensteten daran zunimmt. Es gibt Analysen aus Russland, die sagen, der Anteil der Staatsbediensteten an dem, was da als Mittelschicht eingestuft wird, beträgt 70%. Das ist schon sehr, sehr viel. Das ist signifikant mehr als in anderen Staaten. Das bedeutet natürlich auch, dass die Leute andere Loyalitäten haben. Dass also die Loyalität zum Westen sowieso nicht so groß ist, wie sie es vielleicht unter den Unternehmern und Intellektuellen in der Ukraine war. Und das Ganze bestätigt sich. Es zeigt sich in einer Lang- und dann auch Kurzzeitbeobachtung, dass die Sympathien für den Westen in der Mittelschicht erstens nie so groß waren und zweitens auch noch abgenommen haben. Das Blaue ganz links ist immer der Wert von 2003. Das in der Mitte ist der Wert von 2014 und rechts der Wert von 2015. Das bezeichnet jeweils den Anteil einer Bevölkerung, der meint, Russland solle sich nach westlichem Vorbild entwickeln. Der betrug 2003 noch irgendwas um 36-37% in den Mittelschichten. In der restlichen Bevölkerung war er da schon nur knapp über 20%. Also nur knapp mehr als ein Fünftel, vielleicht ein Viertel der Bevölkerung hatten den Westen zum Vorbild, aber eine klare Minderheit. Naja, und wie die Werte abnehmen, seht ihr. Und vor allem von 2014 auf 2015 sind sie nochmal krass gefallen. Natürlich auf, also die Zeitspanne ist, um es ganz genau zu machen, Februar 2014 bis Oktober 2015, also genau die Umsturzphase und der Beginn des Kriegs im Osten der Ukraine, des Bürgerkriegs dort. Also der Westen hat sich in Russland oder genauer bei der russischen Mittelschicht, auf die er ja hofft eigentlich als Träger eines prowestlichen Umsturzes, nicht beliebt gemacht. Naja gut, und das sehen die auch, die hiesigen Eliten, sie sehen auch, dass die prowestliche Mittelschicht es inzwischen vorzieht, einfach in den Westen zu ziehen. Hier ein kleines Beispiel, das ist eine Facebook-Seite von jemandem, der sich spezialisiert hat auf die Umzugsberatung aus Moskau oder St. Petersburg in westliche Städte. Der hat wohl ein richtig gutes Geschäft damit gemacht, denn viele der prowestlichen Teile der russischen Mittelschichten sind inzwischen in Richtung Westen verzogen. Ich habe keine genauen Zahlen drüber, ich weiß auch nicht, ob es solche gibt, aber diese Tendenz gibt es auf jeden Fall. Gut, das bedeutet, diese Inseln des westlichen Denkens, die in den hiesigen Medien ausgemacht werden in Russland, die schrumpfen tendenziell und die erweisen sich als nicht besonders wirkungsvoll, was natürlich politisch in eine gewisse, Perspektivlosigkeit führt. Wie soll man das machen? Und da entstehen dann Debatten draus, wie man es eventuell doch noch hinkriegt, da die Leute gegen die russische Regierung auf die Barrikaden zu kriegen. Aber man merkt, es gibt Probleme und man merkt es eben auch an der Produktion des Feindbilds Russlands, dessen angebliche Inseln in Russland eben immer fragwürdiger werden. Das Feindbild wird, wie gesagt, sehr stark mit Putin konstruiert. Und am Beispiel Putin kann man auch einen wirklich ganz klassischen Chauvinismus eben der Bourgeoisie gegenüber anderen Klassen sehen. Hier ein Bild von Putin, als er 13 oder 14 Jahre alt war. Putin ist ja bekanntlich in Leningrad geboren und aufgewachsen, und über seine Jugend hat mal einer der führenden Russland-Experten in Deutschland auf einer etwas elitären Tagung gesagt, in Bonn vor 2 Jahren, Zitat: Man kennt Putins Herkunft aus einer Arbeiterfamilie mit bolschewistischer Tradition. Psychogramme stützen sich auf Berichte über seine Kindheit und Jugend im Leningrader Hinterhof, also irgendwelche unsauberen Gegenden. Putin war der Kleinste, der gelernt hat, sich zu wehren und zuerst zuzuschlagen. Zitat Ende. Ganz klassisches Beispiel, ein Text aus der FAZ, Zitat: Putin, der Junge aus dem Petersburger Hinterhof, der Sohn einer Putzfrau und eines Pförtners, arm, kleingewachsen, mit nervösen Lippen. Seine erste Schule für Romantik und Rambotum war die Turnhalle. Sein Sambo-Lehrer, also ein Kampfsportlehrer, war ein ehemaliger Häftling, Gefängnis in Russland, das ist extrem Romantik. Banditen sind angesehene Leute in der Welt des Untergrunds. Zitat Ende. Und geht das dann weiter? So reden die über den russischen Staatspräsidenten. Kann man sich bei einem Staatspräsidenten eines anderen Landes kaum vorstellen. Es sei denn, es ist, ihr könnt es euch ausmalen. Ja, aber nur zeitweise, glaube ich. Das hat ja Konjunktur. Gut, natürlich in dem Zusammenhang auch immer wichtig, das kommt gleich noch. Vielleicht noch ein kleines Beispiel, und das ist eigentlich auch, also es gibt ja in der FAZ immer einen Teil, den wirklich garantiert nur so die Elite der Bourgeoisie liest. Und deswegen ist es ganz witzig, manchmal reinzuschauen, das sind die Restaurantkritiken. Wirklich wichtig, weil das ist eines der Distinktionsmerkmale schlechthin der Bourgeoisie. Man muss gut essen gehen und gut essen gehen. Wer von uns weiß schon, was ein Bourgeois für gut essen gehen hält? Auf jeden Fall ist es teuer, das ist klar, aber ist es jetzt, wenn die drei Punkte auf dem Teller rechts oder links liegen? Und also ich denke, ihr kennt dieses Phänomen. Gut, und deswegen ist das wirklich manchmal ganz interessant, da reinzuschauen, was die schreiben. Ja, und hier ein kleines Beispiel. Da hat nämlich der Autor einen Koch ausgemacht, der Borscht kocht, aber nicht normalen Borscht, sondern halt Borscht à la gehobene Bourgeoisie in Deutschland. Der schreibt jetzt in diesem Restaurant, Zitat, dekonstruiert und rekomponiert der junge Chefkoch diesen Rote-Bete-Schwerathleten nach allen Regeln der Kochkunst. Es ist ein wunderbares Gericht, klug aufgebaut, technisch, was immer das bedeutet, technisch makellos und bestens geeignet, Präsident Putin davon zu überzeugen, dass im Westen doch nicht nur Niedertracht und Niedergang herrschen. Andererseits bestünde natürlich die Gefahr, den Retter des Slaventums samt aller Nationalspeisen in seinem Glauben an die westliche Dekadenz nur noch zu bestärken und ihn zurück in die Wälder Sibiriens zu treiben, in denen er mit nacktem Oberkörper und bloßen Händen Bären erwürgt, um ihr rohes Fleisch vom Knochen zu nagen und anschließend einen Eimer rote Russensuppe auf Ex zu leeren. Zitat Ende. Das, also wirklich, das ist nun das Innere der Bourgeoisie eigentlich. Ne? Das sind Sachen, die wirklich, wirklich tief reichen.
Das ist der Nachtisch da in dem Restaurant.
Genau. Gut. Klar, Russland ist ein Land, das natürlich ganz bekannt ist für seine Lügen. Ich denke, das wisst ihr genauso wie ich. Ne? Die Medien wissen es auf jeden Fall und in der Produktion des Russlandbildes spielt das eine ganz wichtige Rolle. Zitat, ein Autor in der Zeit, vorsichtshalber auch einer mit einem russischen Namen. Zitat, die wohl größte Schwierigkeit im Umgang mit Russland ist folgende. Russland lügt. Diese pauschale Behauptung klingt von daher wie ein Slogan des Kalten Kriegs. Zugleich ist es aber die einzige, die der Realität gerecht wird. Heute schreibe ich nicht nur, dass mein Geburtsland ein Reich der Lüge geworden ist, Russland selbst ist eine Lüge. Zitat Ende. Das wird gelegentlich lang und breit auch zelebriert mit Geschichten, die eigentlich völlig lächerlich sind. Ich habe das gerade nicht geklickt. Das ist Putin als Junge eben. Ich habe mich verklickt. Hier, klar, 37. Lügen von Putin. Das Rechercheorgan Bild deckt es auf. Man kennt es. Ja, eine von diesen lächerlichen Geschichten hier. Eine alte Frau in Georgien behauptet, sie sei die eigentliche Mutter von Putin. Was weiß ich, ob es stimmt. Also es spricht vieles dagegen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Nur wen interessiert es jetzt außer Putin selber und seiner Verwandtschaft und vielleicht einen ihm nahestehenden Leuten, wer jetzt Putins Mutter ist. Aber eine solche Geschichte auf Zeit Online wird lang und breit ausgeweist und es wird rübergebracht, Russland lügt über die Mutter seines Präsidenten. Und wenn man schon über seine Mutter lügt, über wen lügt man dann nicht? Also dieses Zelebrieren des lügenden Russlands, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache. Zitat der WDR jetzt, auch nicht die Speerspitze der Reaktion, jedenfalls hält man sie nicht für eine solche, in einem Beitrag über die russische Syrienpolitik und einen Beitrag darüber, dass Russland ja sagt, dass es in Syrien gegen Terroristen vorgeht. Die russische Regierung sagt, sie geht gegen Terroristen vor. Sie sagt, selten Islamischer Staat, vor allem Terroristen. Mit gutem Grund, denn darunter werden eben andere Dschihadisten verstanden, die auch Terroristen sind. Überschrift drüber, eindeutige russische Lüge, Zitat Ende. Oder ein Kommentar in dem Fall einer Regionalzeitung, nämlich der Schwäbischen Zeitung, auch der Leser oder die Leserin dieses Käseblattes erfährt über einen Artikel über die russische Außenpolitik, Zitat, fette Überschrift, alles Lüge, Ausrufezeichen. Und die Welt hat sogar herausgefunden, und das ist nun wirklich ernst zu nehmen, Zitat, Putin lügt sogar, wenn er die Wahrheit sagt. 3. Dezember 2015. Also, ihr merkt, haltet euch besser fern. Russland lügt nicht nur, es ist auch gefährlich. Das ist völlig klar, denn Putin KGB-Vergangenheit, stimmt, hat er wirklich, ne? Die russische Gefahr ist ein lang und breites Thema. Nur ein Beispiel. Ich meine, ihr kennt das alle nur zum Beleg jetzt. Zitat aus der Welt vom November 2014 in dem Fall. Endlich erkennt die NATO die russische Gefahr. Zitat Ende. Sie rüstet nämlich auf. Weiter ein Zitat. Das Böse oder sagen wir besser diverse Gegner gibt es weiter genug auf der Welt. Zitat Ende. Also Russland als das Böse. Russische Gefahr, übrigens kleines Einsprengsel, eigentlich fehl am Platz, aber vielleicht doch nicht, können wir auch noch drüber diskutieren nachher, dass ein unscharfes Bild von einem Buch eines gewissen Axel Schmidt, der mal ein Russland-Experte war, die russische Gefahr erschienen vor 100 Jahren, 1916. Also alles nichts Neues, alles wie gehabt sozusagen, die Gefahr ist groß. Es gibt zum Beispiel eine Zitat jetzt aus dem Spiegel von vor ein paar Wochen, Zitat Gefahr für deutsche Unternehmen, Zitat Ende. Da wird dann erläutert, der Verfassungsschutz und der BND haben herausgefunden, dass russische Hacker Angriffe auf deutsche Unternehmen planen. Und deswegen hat der Verfassungsschutz einen Rundbrief an die deutsche Industrie gestartet, möglicherweise auch im Wissen der Tatsache, dass Teile der deutschen Industrie gerne eine engere Zusammenarbeit mit Russland hätten. Jedenfalls in diesem Rundbrief steht drin, Leute, hütet euch vor Russland, die wollen eure IT knacken, die wollen eure Computer hacken und eure Vorteile euch wegnehmen. Und der Spiegel wird dann noch etwas detaillierter und sagt, was genau droht. Er räumt ein, ist Zitat, wenn noch kein Angriff auf ein Unternehmen bekannt geworden ist, also das gibt er zu, so gibt es doch Hinweise auf Vorbereitungshandlungen. Zitat Ende. Ja, also, jo, die formulieren das schon sehr genau. Aber die Gefahr ist groß und hier noch nur noch mal zur Erinnerung, ne? Stoppt Putin jetzt, denn er hat schon ein Flugzeug abgeschossen, auch wenn niemand es weiß, außer dem Spiegel, ob er es war, vor allem persönlich noch, das kommt ja noch dazu. Aber Putin attackiert auch die Türkei. Hier, das war Bild, nachdem der russische Kampfjet über syrischem Territorium sich selbst abgeschossen hat, um auf türkisches Territorium zu stürzen und dort irgendwas zu zerstören, vermutlich. Bild hat es kurz danach umredigiert, da stand dann, Putin droht der Türkei, weil das nicht zu halten war, dass der russische Kampfjet sich selbst abgeschossen hat. Aber ich denke, ne, die Stoßrichtung ist recht deutlich. Gut. Okay, Zitat, das sind jetzt die jüngeren Ausformulierungen. Zitat, Tagesspiegel. Der Geheimdienstexperte des Tagesspiegel schreibt, Russland setzt verstärkt auf eine Destabilisierung der Bundesrepublik, Zitat Ende, also es geht jetzt schon ans Eingemachte so langsam, und die FAZ am Montag, lohnt sich der Text mal reinzuschauen, Zitat, Russland ist im Krieg. Wladimir Putin hat ihn schon vor Jahren begonnen, ich habe es noch nicht gemerkt, er geht gegen den Westen, der russische Präsident schreckt dabei nicht davor zurück, internationale Verträge zu brechen und militärische Gewalt einzusetzen, Dinge zu tun, die westliche Staaten nie tun, und es geht in diesem Stil weiter. Gut, also Sie reden jetzt schon wieder ganz offen von Krieg in der Herstellung Ihres Russlandbildes. Bei der Begründung, warum das ein Krieg sein soll, spielt eine sogenannte Gerasimov-Doktrin eine wichtige Rolle. Die möchte ich euch ganz kurz in den Grundzügen schildern, denn man liest immer wieder von ihr und sie ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Hier ist der Herr Gerasimov, nach dem sie benannt ist. Der ist im November 2012 zum Generalstabschef der russischen Streitkräfte ernannt worden. Er hat also dieses Amt dann angetreten und musste irgendwann halt mal, wie das so ist, eine Rede dazu halten, wie er sich jetzt eigentlich versteht, wo er die Aufgaben des russischen Generalstabs oder überhaupt die Aufgaben der Zukunft sieht. Die Rede hat er an der Militärakademie gehalten und er hat sich dann ausgelassen über die Aufgaben, die er auch der Militärakademie jetzt zuschreibt für die Zukunft. Er hat dann gesagt in dieser Rede, im Januar 2013 abgedruckt, Februar 2013, diese beiden Daten werden in Veröffentlichungen immer wieder genannt. Er hat gesagt, wir müssen jetzt mal zurückschauen, mit Russland geht es so nicht weiter. Russland verliert ohne Ende an Einfluss, Beispiel die sogenannten Farbrevolutionen, Beispiel die Umbrüche in der arabischen Welt, die siehe Syrien, nun gar nicht zu russischen Gunsten ausgegangen sind. Und er hat dann geschaut auf die sogenannten Farbrevolutionen, vor allem auf die Umbrüche in der arabischen Welt, die Umstürze dort. Und er hat gesagt, man kann sehen, dass, Zitat, ein blühender Staat, er hatte wahrscheinlich Libyen und Syrien im Blick, dass ein blühender Staat binnen Monaten oder sogar binnen Tagen in einen Schauplatz heftiger bewaffneter Auseinandersetzungen verwandelt werden kann. Zitat Ende. Dann hat er gesagt, das ist, Zitat, typisch für die Kriegführung im 21. Jahrhundert, Zitat Ende, dass nämlich das von den westlichen Staaten weniger mit eigenen Soldaten eben betrieben wird, sondern Beispiel Libyen, das hat er dann ausgeführt, eben vielleicht mit einer eigenen Luftwaffe, aber sonst vor allem dadurch, dass man eben einheimische Milizen in anderen Staaten aufrüstet, dass man einen PR-Krieg betreibt, dass man gegebenenfalls auch IT, also Computerangriffe, Cyberattacken startet, Beispiel eben die Angriffe auf das iranische Atomprogramm, die Zerstörung iranischer Zentrifugen durch westliche Geheimdienste, dann eben auch die Aufstachelung von Teilen der Bevölkerung in fremden Staaten, Beispiel natürlich die Farbrevolutionen, die sogenannten, oder auch die Umbrüche in der arabischen Welt. Und das hat er analytisch festgestellt. Und dann hat er gesagt, so ist es heute, das sind die Kriege des 21. Jahrhunderts offenkundig. Und dann hat er gesagt, Zitat, wir müssen zugeben, das russische Militär, dass wir das Wesen traditioneller militärischer Aktionen begreifen, die von regulären Streitkräften durchgeführt werden, aber dass wir nur ein oberflächliches Verständnis asymmetrischer Formen und Mittel haben. Zitat Ende. Und er hat gesagt, wir raffen es nicht, wir kriegen es nicht gebacken, das zu analysieren. Und dann hat er gesagt, das kann nicht so weitergehen, denn wie stark auch immer ein Feind ist, es gibt immer Möglichkeiten, Zitat, angemessene Mittel, um sich ihm zu widersetzen. Zitat Ende. Ne, also will sagen, hier gibt es solche asymmetrischen Kriege, implizit gemeint, der Westen führt sie seit Jahren und es kann nicht angehen, dass Russland dabei immer verliert. Russland muss sich also Verteidigungsmethoden überlegen. Die Gerasimov-Doktrin, die hier immer rauf und runter zitiert wird, die lautet so. Gerasimov hat in dieser Rede dargelegt, dass und wie Russland asymmetrische Kriege führen will. Nun, wenn man sich in der Fachwelt umschaut, dann stellt man fest, dass selbst irgendwelche Analytiker in der US-Militärbürokratie, dass sie sagen, das ist Quatsch, der Typ hat hier eine Bestandsanalyse gemacht, eine Bestandsaufnahme, und er hat festgestellt, Russland ist völlig hinten dran, Russland muss sich was überlegen, wie es dagegen vorgeht, gegen solche asymmetrischen Kriege. Aber in der Medienberichterstattung wird immer gesagt, er hat eigentlich da nur ein russisches Konzept dargelegt und ein sogenannter Russland-Experte aus den Vereinigten Staaten in diesem Fall, der hat das mal so begründet. Der hat gesagt, das ist ja ein alter, fieser, sowjetischer Trick, dass man eigentlich über die Vergangenheit redet und über andere, dass man aber eigentlich das meint, was man selber jetzt gerade machen will. Also, dass man sagt, China hat in alter Vergangenheit dringend Wasser trinken wollen und ich will das jetzt auch tun, so ungefähr nach diesem Motto. Und so hat er gesagt, das ist eben dieser Trick und deswegen bedeutet diese Rede eigentlich das Gegenteil von dem, was sie bedeutet. Nimmt natürlich in der Fachwelt auch niemand ernst, aber ihr könnt es googeln, Gerasimov-Doktrin habe ich noch vor ein paar Tagen in irgendeinem Blättchen irgendwo gelesen, die machen einfach so weiter, die schreiben einfach so weiter, Russland hätte Anfang 2013 im Prinzip schon den Einmarsch in die Ukraine geplant und manche sagen das sogar wirklich, die haben Anfang 2013 schon den Einmarsch in die Krim geplant, also völlig abstrus, aber wie gesagt, logische Kohärenz spielt bei der Produktion des Russlandbildes keinerlei Rolle. Eine andere Sache, die für die gegenwärtige Russland-Darstellung und auch dann für die Gegenpropaganda, die in den letzten Wochen immer schärfer wird, wichtig geworden ist, das ist die Sache, die sich unter dem Schlagwort Fall Lisa, wie es immer zitiert wird, im Januar diesen Jahres abgespielt hat, nämlich die Demonstrationen von Russlanddeutschen in der gesamten Bundesrepublik. Ihr habt es sicher noch in Erinnerung, ein russlanddeutsches Mädchen, das gesagt hat, sie wäre vergewaltigt worden. Meines Wissens ist bis heute noch nicht endgültig aufgeklärt, was es gewesen ist. Aber Tatsache ist, dass es damit verbunden, mit dem Vorwurf verbunden gewesen oder verbunden worden ist, dass es in Deutschland kriminelle Ausländer gäbe. Das ist das Schlagwort, was da immer zitiert worden ist, die halt deutsche Mädchen vergewaltigen. So ein bisschen auch in Weiterführung der Kölner Geschichten von der Silvesternacht in Köln. Und es gab da eine wirklich doch soweit ich es einsehen konnte, krasse Berichterstattung in den russischen Medien darüber und auch eine große Empörung unter Russlanddeutschen und dann auch russlanddeutsche Demonstrationen dagegen. Ich persönlich würde sagen, das Ganze ist schwer vorstellbar, ohne zumindest eine sympathisierende Begleitung dieser Vorgänge auch durch den russischen Staat. Ich persönlich halte das anders für schwer vorstellbar, zumal der Außenminister persönlich sich eingemischt hat in diese Sache und gesagt, also scharfe Kritik an den deutschen Ermittlungen geübt hat. Also in der Diplomatie ein krasser Affront. Das macht man nicht, wenn man sich nicht wirklich irgendwo einmischen will. Das ist hier auch sehr genau wahrgenommen worden. Ein schönes Beispiel dafür stammt von einem CDU-Bundestagsabgeordneten, der in der FAZ einen fast programmatischen Text dazu geschrieben hat. Der hat geschrieben, ein paar Zitate daraus, Zitat, obwohl das vermeintliche Opfer, diese Lisa, in Berlin wohnt und deutsche Staatsbürgerin ist, wird sie vom russischen Außenminister als unser Mädchen bezeichnet, Zitat Ende. Man registriere immer wieder, sagte der dann, schrieb der dann, Zitat, dass Zuwanderer, die dauerhaft bei uns leben, von den Regierungen ihrer Herkunftsstaaten im Lichte subnationaler Erwartungen und Ansprüche gesehen werden, Zitat Ende. Dann sagt er weiter, die relevanteste Fallgruppe sei die türkischstämmige Gemeinschaft, die immer wieder vom türkischen Staat mobilisiert werde, aber, weiter im Zitat, auch die 3,2 Millionen russlanddeutschen Aussiedler in der Bundesrepublik sind eine wichtige Zielgruppe für dieses Konzept. Zitat Ende. Will sagen, andere Staaten operieren über Menschen mit Migrationshintergrund in die Bundesrepublik hinein. Autor dieses Textes, Christoph Bergner. Bergner war von 2006 bis 2014 der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Und wer diesen Posten kennt, weiß ganz genau, dass er dafür zuständig ist, sich um deutsche Minderheiten, also angebliche deutsche Minderheiten, faktisch deutschsprachige Minderheiten in aller Welt zu kümmern, die sogar an die entsprechenden Apparate im Innenministerium anzubinden, von wo aus sie finanziert werden und für die deutsche Außenpolitik nutzbar zu machen. Will sagen, meiner Einschätzung nach ist das durchaus eine russische Einmischung, genauso wie Erdogan sich immer wieder mit Hilfe eben türkisch von Menschen mit türkischer Vergangenheit versucht, in der Bundesrepublik einzumischen. Aber was die machen, ist schlicht und einfach dieses deutsche Aggressionsinstrument, was die Bundesrepublik seit Jahrzehnten, genau genommen seit mehr als 100 Jahren, verwendet, sich das auch mal anzueignen. Also meiner Einschätzung nach ist das ein Rückschlag, ein Gegenschlag. Rückstoß, ja, also ein Gegenschlag, das ist nicht schön, genau wie Gegenschläge im Krieg nichts Schönes sind und auch Gegenschläge im Krieg wehtun und eigentlich besser nicht geschehen würden. Aber wenn wir es hier nicht als Gegenschlag einsortieren, geraten wir, denke ich, auf eine falsche Schiene. Also sowohl wenn wir es einfach blind kritisieren, als auch wenn wir es abstreiten. Denn ich denke, abstreiten macht da meiner Einschätzung nach wenig Sinn. Aber gut, das können wir sicher auch gleich noch breit diskutieren. Gut, jedenfalls, dass Russland, das, wie wir ja gesehen haben, nicht nur lügt, sondern auch gefährlich ist, das mischt sich jetzt also in der Bundesrepublik ein. Und das sieht man dann auch an der Berichterstattung. Die Berichterstattung hat inzwischen gemerkt, es gibt zum Beispiel Sputnik. Dieses Nachrichtenportal, das sicherlich ein Nachrichtenportal ist, das den Konzeptionen der russischen Regierung nicht fernsteht. Ich denke, das kann man schon so sagen. Es ist ja wie, darum ging es ja ganz am Anfang, um die Nähe der deutschen Berichterstattung in puncto Außenpolitik zur Regierungspolitik. Es ist ja hier nicht anders. Man kann sich streiten, ob es Unterschiede im Grad der Nähe gibt, aber das kann man alles diskutieren. Es ist meiner Einschätzung nach kein wirklich prinzipieller Unterschied, das würde ich nicht sagen. Aber gut, die Tatsache, dass Sputnik auch in Deutschland immer mehr gelesen wird, auch, aber nicht nur von Russlanddeutschen, das ist eine Sache, die immer größere Aufmerksamkeit findet, genauso wie die Tatsache, dass Russia Today auch mit dem deutschen Programm sehr stark rezipiert wird. Nun ist Russia Today Deutsch nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Können wir vielleicht auch, weiß ich nicht, ob wir es diskutieren müssen nachher. Es ist auch was völlig anderes meiner Ansicht nach als das englische Russia Today, was viel älter ist und meiner Ansicht nach eine ganz andere Qualität hat, trotz aller inhaltlichen Einschläge, aber gut, eigenes Kapitel. Jedenfalls Tatsache ist, dieses Medium erhält inzwischen eine viel größere Aufmerksamkeit, weil eben der Verdacht besteht, dass da die russische Seite sich einmischt. Und da wird dann festgestellt, ich glaube, die würden dem Motto unserer Tagung durchaus zustimmen. Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Ne? Es ist nur der russische Hauptfeind, der hier Fuß zu fassen beginnt. Also wir verstehen es etwas anders. Es werden Gegenoffensiven entwickelt. Beispiel dafür die Deutsche Welle. Die Deutsche Welle ist ja dafür da, auch im Ausland zu senden, zum Beispiel mit einem russischsprachigen Programm. Die Deutsche Welle ist regierungsfinanziert. Sie wehrt sich, sie versucht sich gerichtlich gegen die Behauptung zu wehren, sie sei ein Staatssender. Aber sie ist auf jeden Fall regierungsfinanziert. Und über ihre Nähe zur deutschen Außenpolitik kann man sich dann auch lang und breit unterhalten. Jedenfalls hat die Deutsche Welle angefangen im letzten Jahr mit beispielsweise Sendern in den baltischen Staaten zu kooperieren, um dort eben russischsprachige Sendungen aus der Produktion der Deutschen Welle unterzukriegen oder um einheimische Journalisten zu schulen. Wozu diese Schulung dient, das hat mal ein US-Programm formuliert. Es gibt auch US-Programme zur Schulung baltischer Journalisten. Das stand dann in der Originalfassung des der Ausschreibung, wo man sich bewerben konnte, dann so drin, Zitat, Training in investigativen Journalismus als Gegenmaßnahme zu russischen Nachrichten im Baltikum, Zitat Ende. Stand also ganz offen drin, wofür es da ist. Das gab etwas Ärger, weil niemand sich auf ein Programm bewerben wollte, wo offen drin stand, hier, du wirst zur Gegenpropaganda verwendet. Darauf haben sie das zur Gegenmaßnahme, als Gegenmaßnahme zu russischen Nachrichten rausgestrichen und die Bewerbungen waren plötzlich da. Die Deutsche Welle, wie gesagt, macht auch solche Programme und über die Bedeutung, da sind sich die Leute in den baltischen Staaten eigentlich sehr sicher, dass es eine hohe Bedeutung hat. Der Intendant des Estnischen Rundfunks hat dazu mal gesagt, der Journalismus könne, Zitat, heutzutage wichtiger sein als ein Panzer, Zitat Ende. Also die messen der Berichterstattung schon sehr, sehr große Bedeutung bei und die Gegenoffensive gegen Russland, also gegen russische Medien, läuft auf jeden Fall und sie läuft auf immer höheren Touren. Ein Beispiel dafür, vielleicht noch zwei Beispiele. Eines wäre die NATO. Die NATO hat inzwischen eigens ein sogenanntes Strategic Communications Center of Excellence in Estland eingerichtet, also ein Zentrum, in dem die sogenannte strategische Kommunikation halt betrieben wird. Strategische Kommunikation ist nichts anderes als politische PR oder auch Propaganda-Kriegführung. Das ist in Estland untergebracht, beschäftigt sich unter anderem damit, eben auch Russland zu bearbeiten. Das heißt also Gegenpropaganda gegen Russland zu erstellen. Ein solches Zentrum hat inzwischen auch die EU eingerichtet. Das heißt EU East Stratcom Task Force, also auch ein Zentrum zur strategischen Kommunikation, in dem Fall speziell gegenüber dem Osten. Das ist ein Teil des Europäischen Auswärtigen Dienstes, also dieses vielleicht zukünftigen EU-Außenministeriums. Dort dient das offiziell der Herstellung von, oder sagen wir so, der Abwehr von Desinformationen, also in deren Ansicht in den Staaten der sogenannten östlichen Partnerschaft, also in den Ländern östlich der EU, sprich in der Ukraine vor allem, aber auch in Belarus und Moldawien und in den südkaukasischen Staaten. Dieses EU East Stratcom Task Force ist, das sagt die Bundesregierung zumindest, personell angebunden an die deutschen Regierungsapparate. Die Bundesregierung sagt auch, sie ist immer auf dem Laufenden darüber, was in diesem Ding so passiert. Die sind gerade dabei, ihre Aktivitäten zu entfalten. Sie haben angefangen, eine Disinformation Review herauszugeben und einen Disinformation Digest. Die erscheinen entweder jeden Dienstag, die Review oder der Digest jeden Freitag. Kann man im Internet abonnieren. Da erhält man Analysen, Angaben über die Berichterstattung in internationalen und in russischen Medien. Alles ganz objektiv natürlich. Und faktisch wird darin berichtet über das, was die als russische Desinformation bezeichnen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, die die als russische Desinformation bezeichnen. Was sie mit Vorliebe machen, ist, sich irgendwelche obskuren Websites rauszugreifen. Und die gibt es auf der Welt wirklich viele, auch in Osteuropa. Und da wirklich merkwürdige Behauptungen zu sammeln, die irgendwas mit Russlandnähe zu tun haben und mit antiwestlicher Ausrichtung. Also wenn ihr mal wirklich verrückte Positionen lesen wollt, schaut da rein, da findet ihr sie auf jeden Fall. Die stellen sie also zusammen. Welche Bedeutung die haben, ist eine völlig andere Frage. Also zum größten Teil haben sie praktisch überhaupt keine Bedeutung. Aber in diesem Mix aus obskuren Sachen geht dann auch ein, dass zum Beispiel bestimmte Medien in Osteuropa behaupten, dass es Pläne zu einer europäischen Integration in den NS-Apparaten gegeben habe, was nun faktisch der Fall gewesen ist. Auch wenn man dazu sagen muss, dass diese Pläne viel älter sind und in der deutschen Außenpolitik eine viel ältere Geschichte haben, aber egal. Nebenbei werden solche Tatsachen dann eben als Unfug praktisch weggewischt, als angeblicher Unfug weggewischt. Und das Ganze geht dann so weit, dass die praktisch ihre eigenen Leute zitieren, wenn man so will. Das Ganze ist wirklich eine abstruse Geschichte. Hier ein Screenshot von einem Artikel, der im Guardian erschienen ist, also einer linksliberalen britischen Zeitung, die in Großbritannien schon eine große Rolle spielt und auch sonst weltweit eigentlich eine große Rolle spielt, weil sie im Internet halt voll und breit erreichbar ist und auch ganz aufs Internet setzt. Der Guardian hat ein exklusives Interview bekommen mit einem Menschen, das war nun ausgerechnet der Chef von diesem NATO Stratcom Center in Estland, also diesem Zentrum für die sogenannte strategische Kommunikation, also der Chefpropagandist der NATO sozusagen, der hat dem Guardian ein Interview gegeben. Und der Guardian hat das gemacht, was man natürlich mit jedem Propagandisten macht, nämlich seine Äußerungen 1:1 als Wahrheit wiedergegeben. Und da kam dann dabei raus, Russland schürt Unruhe in Deutschland an, nämlich mit den Flüchtlingen, um Angela Merkel zu stürzen. Also ging die Schlagzeile um die Welt, dass Russland Angela Merkel stürzen will, also eine Umsturzpolitik in Deutschland betreibt. Nichts anderes als eine wüste Behauptung des Chefpropagandisten der NATO, die hier aus welchen Gründen auch immer diese Zeitung da 1:1 wiedergegeben hat. Und das findet man natürlich dann in der Disinformation Review der East Stratcom Task Force, die dann natürlich sagt, ja, hier seht ihr schon, der Guardian berichtet drüber, dass Russland eigentlich die deutsche Regierung stürzen will. Wie das so weitergeht, da hat sich auch mal die FAZ drüber ausgelassen. Die FAZ hat geschrieben oder festgestellt, ja, manchmal ist es ja sogar so, dass zum Beispiel bei Sputnik, die wissen ja von Sputnik, ne, dass ihnen unterstellt wird, sie wären pro-russisch und das würde alles gar nicht stimmen, was sie sagen. Und jetzt macht Sputnik manchmal Folgendes, dass Sputnik zur Untermauerung seiner Behauptungen gelegentlich westliche Medien zitiert, zum Beispiel das Wall Street Journal oder die New York Times oder was auch immer. Und die FAZ hat jetzt herausgefunden, das ist eigentlich der fieseste Trick, ne, weil sie behaupten damit ihre Unwahrheiten, dass sie eigentlich die nur noch mit westlichen Medien unterlegen. Das schreiben die wirklich so. Ne? Also auch das belegt nur, dass sie eigentlich zu immer fieseren Methoden behaupten. Die FAZ hat dann weitergeschrieben, die haben die Propagandatechnik, Zitat, so viel widersprüchliche Geschichten zu verbreiten, bis kaum jemand mehr Lüge und Wahrheit entwirren kann, Zitat Ende. Andere würden von Meinungsvielfalt sprechen in einem solchen Fall, aber die tun das nicht. Naja, und dann gibt es weiter die FAZ, Zitat, auch den Ansatz, so nah wie möglich an der Wahrheit zu bleiben, Zitat Ende. Ne? Und dann kann man der Wahrheit nämlich einen Dreh geben und dann hat man so fies wie möglich gelogen, unwiderlegbar praktisch. Also ihr seht, das ist wirklich abstrus und das wird so langsam auch Verschwörungstheorien nahestehend eigentlich, was die da verbreiten. Und ein schönes Beispiel dafür ist jemand, der rauf und runter gehypt wird, inzwischen als Russland-Experte, nämlich ein gewisser Boris Reitschuster. Wenn ihr zum Bahnhof geht, findet ihr in den im Bahnhofskiosk wahrscheinlich auch hier das neueste Buch von ihm. Ich habe den Titel gerade vergessen. Es ist wirklich qualitativ hochwertig gearbeitet. Also zum Beispiel schreibt er über konkret, dass der Klaus-Rainer Röhl damals der konkret ihre entscheidende Russland-Orientierung gegeben habe. Also wer irgendwie die Geschichte der deutschen Linken und speziell von konkret kennt, weiß, was für ein hanebüchener Unfug das ist. Aber in jeder Hinsicht, egal. Dieses Buch wird insgesamt diese Qualität haben. Die Welt hat ihn mal als den, Zitat, Putin-Feind Nummer 1 unter den deutschen Publizisten, Zitat, erkoren. Und ein kleines Zitat aus einem Interview von ihm, Zitat, Europa wird von Putin unterwandert. Es gibt heute kaum noch ein Land, in dem Putin seinen Einfluss nicht geltend macht. Auch Deutschland ist betroffen. Und dann hat er weiter gesagt, es gibt eine, Zitat, gezielte Korrumpierung der Elite in Deutschland, die leider weit gediehen ist. sagt er weiter, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die deutsche Elite insgesamt von Russland korrumpiert ist. Aber es gibt, und dann sagt er, in der Politik wie auch in der Wirtschaft, oder vermutlich meint er auch Sie hier, Zitat, Menschen, die auftreten wie Putins Propagandakrieger. Sie erzählen uns einfach Märchen darüber, was in Russland vor sich geht. Das ist möglich, weil, Zitat, das, was wirklich in Russland geschieht, außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. Zitat. Ne? Also ihr könnt das euch nicht, es ist unvorstellbar. Und da ist nun wirklich die Schwelle zur Verschwörungstheorie voll überschritten, meiner Ansicht nach, und auch zur Propagierung von weiteren Verschwörungstheorien. Also soweit ist das inzwischen mit der Herstellung oder mit dem Russlandbild, was die da verbreiten. Gut, vielleicht noch ein kleines letztes Zitat und dann höre ich auf. Das Zitat nur, weil es wirklich, also es zeigt, dass nicht nur die Verschwörungstheorien absolut irre sind, sondern auch es keinen Dreck gibt, den man nicht nehmen könnte, um damit Russland oder am besten Putin persönlich zu bewerfen. Und der stammt jetzt ausgerechnet aus der Taz. Also die Taz, die sich zum Beispiel immer auf die Fahnen schreibt, für die Rechte von Lesben und Schwulen eingetreten zu sein und auch weiterhin einzutreten und überhaupt für die Freiheit von sexuellen Orientierungen einzutreten. Die schreibt jetzt, schrieb, ist schon 2 Jahre her, aber das Zitat ist immer noch lohnenswert, finde ich. Zitat, es geht um Putin. Die Virilität des Helden Putin scheint eine künstliche Schöpfung aus dem Image-Labor des Kremls zu sein. Virilität spielte darauf an, dass damals behauptet wurde, er hätte eine neue Beziehung oder eine neue Frau. Und ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ungefähr. Nee, also es war irgendwie eine Tochter, ich weiß es nicht. Egal, jedenfalls, es ging um eine Frauenbeziehung zu einer Frau. Dann wurde aber gesagt, Putin kommt angeblich ohne Frauen aus. Gerüchte einer Liebschaft mit der rhythmischen Gymnastin sowieso sollen sein Desinteresse nur überspielen. Russlands Herrscher hegt andere Leidenschaften. Richtig fühlt er sich wohl nur in trauter Männerrunde und mit Tieren. Zitat Ende. Also,
ja, das ist
es geht echt nichts, was, ja, das geht echt nichts.
Der mit Ziegen und der mit,
ja, genau, Pferden. Genau, nur da hat es Beifall gefunden. Ne, also es geht echt nichts, was nicht geht, und da wird alles auf dieses Russlandbild draufgepackt. Gut, damit wäre ich durch. Dann danke fürs Zuhören und dann kommen wir weiter.